Guten Morgen miteinander. Wir grüßen euch
ganz herzlich zu dem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Besonders auch die das erste Mal wieder da sind. Herzlich willkommen. Wir haben heute ein spannendes Thema. Der Jürg Kassu ist da und wird uns Predigt halten zu Josua. Um ein Ereignis und das Thema ist, wie das Evangelium das Herz erobert. Da sind wir gespannt auf die Botschaft. Danke dir jetzt schon, Jürg. Wir wollen einstimmen in ein erstes Lied und nach dem Lied tut Ruth Hürlimann uns noch ein bisschen berichten, wie es in der Mission geht, bis Stahls. Da heisst es, Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, so dass niemand hinaus oder hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal, und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her, und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt, und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaunen bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Bringt die Bundeslade und 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt, und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und die Kriegsleute gingen vor dem Priester her, die Posaunen bliesen, und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen. Noch soll ein Wort aus eurem Mund gehen, bis an dem Tag, an dem ich zu euch sage: Macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen. Einmal, und sie kamen zurück in das Lager und blieben darin über Nacht. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen sie 7 Priester, die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaune. Und die Kriegsleute gingen vor ihr her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn, und man blies immerfort die Posaunen. Am 2. Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie's 6 Tage. Am 7. Tag aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben.
Danke fürs Vorlesen. Ich bin ja vor 3 Wochen das letzte Mal da gewesen. Und vor 3 Wochen habe ich darüber predigt, was es heisst, dass wir auf Jesus sollen warten und wachen, bis er wiederkommt. Wie wir die Zeit, bis Jesus wiederkommt, sollen ausfüllen, dass wir von seiner Wiederkunft nicht überrascht werden. Und wenn wir sehen, wie die Corona-Pandemie eingefahren ist und uns das Leben auf den Kopf gestellt hat, können wir schon auf den Gedanken kommen, ob es echt wirklich langsam so weit sei, dass Jesus demnächst wiederkomme. Jesus selber hat schon seinen Jüngern wie vorausgesagt für die letzte Zeit, bevor es dann so weit ist, wie wo zeigen, dass es bald so weit könnte sein, dass er wiederkommt, um die Gläubigen zu sich zu nehmen. Also wie die Wehe bei einer Geburt, die anzeigt, dass es nicht mehr lange geht, bis das Baby auf die Welt kommt. Jesus sagt das im Lukas Kapitel 21, 9 bis 11 so. Das ist übrigens die Stadt Carcassonne. Und wer mal im Süden von Frankreich ist und in der Nähe von dieser Stadt, es lohnt sich, das anzuschauen. Weil, wo ich die Stadt gesehen habe, habe ich mir so richtig gut vorstellen, wie Jerusalem zu den besten Zeiten muss ausgesehen haben. Das ist fantastisch. Also Lukas 21, Vers 9. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. All die Kriege, die auf unserem Erdball so stattfinden, die haben wir uns schon fast ein bisschen gewöhnt. Naturkatastrophen, Hungersnöte und Seuchen haben bis jetzt vor allem Drittweltländer getroffen. Wir sind meistens eigentlich verschont geblieben davon. Mit der Corona-Krise hat es uns jetzt aber ganz direkt verwünscht. Und das Interessante daran ist, es ist nicht ein geografisch isoliertes Ereignis mit dieser Corona-Krise, sondern es betrifft die ganze Welt. Und das ist schon außergewöhnlich. Und das könnte auch ungeahnte Folgen haben für die ganze Welt. Wie lange uns der Virus noch beschäftigt, weiss niemand. Was es für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, das kann niemand abschätzen. Es könnte tatsächlich solche Wehen sein, wo uns die Bibel vorausgesagt hat, für die Zeit, bevor Jesus dann wieder zurückkommt. Und jetzt, was löst das bei uns aus? Das kann Angst auslösen, weil wir nicht wissen, wie uns die Krise noch ganz persönlich trifft. Und es ist so, wir wissen das. Die Angstzustände und die psychischen Probleme in unserem Land haben in den letzten Monaten sprunghaft angenommen. In erster Linie sollte die Wiederkunft von Jesus bei uns Gläubigen aber eine riesige Freude auslösen. Wenn Jesus wiederkommt, dann holt er uns Gläubigen zu sich in den Himmel und von denen sind wir auf alle Zeiten einfach bei ihm. Und dann sind garantiert all unsere Probleme gelöst. Und das wäre dann wirklich der ultimative Mega-Event. Dann geht unser Leben in einer Welt weiter, die ist so grossartig und herrlich, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Das Einzige, was diese Vorfreude trübt. Ich mache mir Sorgen um liebe Menschen, um mich herum, aus Familie, Nachbarn, Bekannte, Freunde, die ich zurücklassen muss, weil die gar nicht an Jesus glauben. Ich bin sicher, dass wir alle zusammen solche Menschen um uns herum haben, die nicht gläubig sind, und wo uns doch ans Herz gewachsen sind. Wie sehr würden wir uns doch wünschen, dass die auch noch zum Glauben kämen. Dass die dann im Himmel auch dabei sein könnten. Es ist so, dass Jesus uns ja den Auftrag gegeben hat, das Evangelium allen unseren Mitmenschen weiterzuerzählen. Unmittelbar von seiner Himmelfahrt hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, zum Beispiel im Markus 16, 15 und 16. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der Auftrag, das Evangelium weiterzuerzählen, der gilt uns allen. Und ich gebe zu, Menschen um mich herum einfach so vom Glauben zu erzählen, das ist für mich eine Last. Es ist eigentlich eine Überforderung. Ich weiss oft gar nicht, wenn ich den Mut sollte aufbringen, jetzt meinen Freunden einfach so von Jesus zu erzählen. Oder wenn ich überhaupt an sie ankomme mit dem Evangelium. Und wenn es einmal zu einem Gespräch über den Glauben kommt, dann ist es öppe mal einfach frustrierend zu sehen, wie die gute Nachricht gar nicht ankommt bei ihnen. Es ist auch herzuzuschauen, wie die Zeit so vergeht und kaum mal jemand zum Glauben kommt. Ich weiss auch nicht, was ihr für Erfahrungen macht auf diesem Gebiet. Mit meinen nächsten Verwandten kann ich eigentlich über alles reden, nur nicht über den Glauben. Wenn es mir mal gelingt, das Gespräch so ein bisschen in die Richtung vom Glauben zu lenken, dann ist es, wie wenn sich in dem Moment eine Sprachlosigkeit ausbreiten würde. Die naheliegendsten, natürlichsten Fragen, die förmlich in der Luft liegen, die werden dann gar nicht gestellt. Und darum geht dann auch das Gespräch über den Glauben gar nicht weiter. Wir haben vorher eben die Geschichte von der Eroberung von Jericho gehört. Für die Einwohner von Jericho ist die Situation nicht gerade sehr komfortabel gewesen. Ich meine, das Heer von den Israeliten, das war eine riesige Bedrohung gewesen für die, die in dieser Stadt gewohnt haben. Auch wenn sie gewusst haben, dass ihre Stadt so eine richtige Festung ist. Aber die Hunderttausende von Kriegern, die da jeden Tag um die Stadt herumgelaufen sind, die haben ihnen Angst gemacht. Ist ja logisch. Auch wenn sie versucht haben, Belagerer mit ihrem Gespött einzuschüchtern, hat ihnen das Heer so richtig schwer zugesetzt. Wir Gläubigen, wir müssen uns im Klaren sein, dass wir für unsere Mitmenschen, die jetzt nichts am Hut haben mit dem Glauben, dass wir für sie recht oft auch sehr unbequem sind, wenn nicht sogar fast ein bisschen eine Bedrohung. Die wissen manchmal gar nicht recht, wie sie sich um uns herum sollen verhalten. Die wissen zum Beispiel ganz genau, dass so zweideutige, schlüpfrige Witze bei uns schlecht ankommen. Und ich habe es auch schon mehr als einmal erlebt, wie meinem Schwager ein wüstes Wort oder ein Fluch förmlich im Hals stecken geblieben ist, weil ihm plötzlich in den Sinn gekommen ist, oh, da hat es ja noch ein paar fromme Leute dabei. Von uns sind gewisse Leute richtig gehemmt und können sich nicht so geben, wie sie gerne wollen. Ich habe das ja meinen nächsten Verwandten einen Link geschickt von meiner Karfreitag-Predigt. Und das war eine Predigt, die um das Evangelium pur geht. Es ist eine einzige, höfliche, aber ablehnende Reaktion gekommen. Von den anderen habe ich gar nichts gehört. Nicht ein Wort. Es kommt mir vor, wie wenn die Herzen von vielen Mitmenschen am Glauben gegenüber total verschlossen wären. Wie eine Festung, die man nicht erobern kann. Ich weiss nicht, ob ihr ähnliche Erfahrungen macht. Für viele von unseren Mitmenschen scheint der Glaube nicht nur kein Thema zu sein. Ich habe manchmal den Eindruck, viele sind so richtig allergisch drauf. Auf alles, was mit dem Glauben zu tun hat. Und was können wir machen, wenn wir uns da so richtig ohnmächtig fühlen? Was wir immer machen können, das ist beten. Wir kommen noch darauf zurück. Aus der Geschichte der Eroberung von Jericho können wir einiges lernen. Jericho war zu selber Zeit eine grosse und bedeutende Stadt gewesen. Und da hat es Mauern gegeben, einen doppelten Ring von Mauern und auch sehr starke Befestigungsanlagen. Natürlich hat man Jericho heute jetzt nicht mit einer Grossstadt von heute vergleichen. Das war ein kleines Städtchen. Jericho war etwa 250 Meter lang und etwa 150 Meter breit. Aber die Mauern rund um die Stadt, die sind zwischen 2 und 5 Meter dick und bis zu 14 Meter hoch gewesen. Die Stadt war massiv und bestens bewacht gewesen. Jericho war eine Stadt, die man effektiv nicht können erobern konnte. Josua 6,1 haben wir gelesen. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, so dass niemand heraus- oder hineinkommen konnte. So wie sich die Stadt vor den Israeliten verschlossen hat, so habe ich den Eindruck, verschliessen sich viele von unseren Mitmenschen am Evangelium gegenüber. Solange wir mit ihnen über irgendein weltliches Thema austauschen können, haben wir es bestens mit ihnen. Aber sobald es um den Glauben geht, geht die Stadt dort zu und alles ist verrammelt. Vers 2. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. In dem Vers verspricht Gott dem Josua, er will ihm die Stadt Jerusalem ausliefern. Und das gibt dem Josua den nötigen Mut, auch wenn er noch keine Ahnung hat, wie es ihm und seinem Heer sollte gelingen, die Mauern von Jericho können zu erobern. Wenn uns jetzt Gott den Auftrag gibt, wir sollen das Evangelium weiterverzählen, dann verspricht Gott uns nicht, dass uns das garantiert gelingt, die Herzen von unseren Mitmenschen zu erobern. Das ist der Unterschied zu der Eroberung zu Jericho. Gott respektiert den Willen von jedem einzelnen Mensch. Jeder Mensch ist frei, ob er an Jesus glauben oder nicht. Aber Gott leitet uns gewisse Menschen aufs Herz. Er leitet sie uns aufs Herz, dass wir für sie beten. Ich bete darum für etliche Menschen schon seit x Jahren, dass sie doch von Jesus persönlich berührt werden. Ich bete für sie, weil mir Gott die Namen aufs Herz gelegt hat. Ich habe zum Beispiel ein paar Jahre lang für eine junge Frau gebetet, für Sonja. Ich habe die persönlich gar nicht kennt. Ich habe sie auch noch nie gesehen, aber ich habe gewusst, dass sie der Droge war und dass sie schwere medizinische Probleme hatte. Ich habe lange Zeit auch nichts von ihr gehört. Ich habe einfach weiter gebetet, weil ich mich ganz einfach von Gott dazu gedrängt gefühlt habe. Und damit habe ich eigentlich das Gleiche gemacht wie die Israeliten mit der Stadt Jericho. Ich lese Vers 3 und 15. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herum gehen einmal und tu so 6 Tage lang. Am 7. Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Die wehrfähigen Männer von Israel haben die Stadt also 6 Tage lang je einmal umrundet. Und am 7. Tag sind sie gerade 7-mal rundherum gelaufen. Übrigens sind das keine so kurzen Spaziergänge gewesen, wo das Heer in der Znüni-Pause schnell erledigt hat. Die Krieger, die sind jeden Tag von ihrem Lager am Ufer vom Jordan zu der Stadt Jericho hoch und wieder runtergelaufen. Beim Umrunden der Stadt haben sie einen grossen Sicherheitsabstand zu den Stadtmauern einhalten müssen, sodass sie außerhalb der Reichweite der Speer und der Pfeil geblieben sind. Die haben also einen riesen Umweg gemacht um die Stadt herum. Die Israeliten sind jeden Tag also ohne weiteres 2 bis 3 Stunden oder noch länger unterwegs gewesen. Und am 7. Tag, wo sie 7-mal rundherum sind, ist das eine richtige Tageswanderung gewesen. Man kann nicht sagen, dass die Israeliten das Beste für die Einwohner von Jericho haben wollen. Im Gegenteil, sie wollten die Stadt erobern und sie mitsamt den Einwohnern vernichten. Das ist bei uns anders. Wenn wir für jemanden beten, ist es doch unser innigster Wunsch, dass die Person Jesus kennenlernen kann und zum Glauben kommt. Dass wir mit unserem Gebet ihr verstockte, verschlossene Herz erobern können. Aber was wir von den Kriegen vom Volk Israel lernen können, das ist die Methode, wie sie vorgegangen sind, um ans Ziel zu kommen. Der Josua als Heerführer hat seinen Kriegern die Anweisungen weitergegeben, die er von Gott bekommen hat. Und alle die Krieger haben sich strikt an die Anweisungen gehalten. In der Zeit, wo sie die Stadt umrundet haben, haben sie sich intensiv mit der Stadt Jericho müssen oder können auseinandersetzen. Sie haben die Mauern und die Stadttore ganz genau studiert und haben sie nach Schwachpunkten abgesucht. Und sie haben sicher schnell einmal gemerkt, wie schwierig das es wird, diese gewaltigen Mauern können zu erobern. Und je länger sie um die Stadt herumgezogen sind, desto mehr sind sie vermutlich auch verspottet und ausgelacht worden von den Verteidigern. Und wie haben die Krieger auf das reagiert? Im Vers 10 steht: Josua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage, macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. Der Josua hat dem Volk also verboten, auf das Gespött zu reagieren. Alle Krieger sind ruhig geblieben und haben das ausgehalten, ohne dass sie das Wort gesagt haben. Was heisst das für uns? Für uns heisst das doch, dass wir uns mit unseren Freunden nicht müssen über ein Streitgespräch über den Glauben einlassen. Wir müssen unseren Freunden den Glauben nicht aufschwätzen, ihnen nicht den Kopf voll schwätzen. Wir müssen ihnen den Glauben nicht aufdrängen. Die beobachten uns nämlich ganz genau. Und wir sind genug Zeuge für Gott von unseren Freunden, auch wenn wir nicht die ganze Zeit über den Glauben reden. Darum können wir in aller Ruhe abwarten, bis der Zeitpunkt da ist, dass wir das Maul auftun können und über den Glauben mit unseren Freunden reden. Vielleicht haben sich die israelitischen Krieger aber schon auch gefragt, was das Ganze eigentlich soll. Einmal pro Tag um die Stadt herumlaufen. Und das fast eine Woche lang. Und dann an einem Tag, am siebten Tag, gerade siebenmal. Für was soll das gut sein? Auch wenn sie den Sinn von diesen Stadtumrundungen nicht eingesehen haben, haben sie sich nicht zu einem Überraschungsangriff provozieren lassen, weil sie ihn langsam ausgehängt hat. Sie haben gewusst, dass sie auf diese Art die Stadtmauern nicht überwinden könnten. Nein, sie haben sich zurückgehalten und haben sich an die Anweisungen gehalten, die der Josua von Gott bekommen hat. Aber was hat denn Gott mit diesem Märsch um die Stadt tatsächlich bezweckt? Was war denn der Sinn dahinter? Je länger das Volk Israel um Jericho herumgelaufen ist, desto klarer ist jedem einzelnen Krieger geworden, dass die Stadt gar nicht kann erobert werden. Unmöglich. Mit Pfeilbogen, Speer und Schwert hat man gegen solche Mauern doch nichts ausrichten können. Am hintersten und letzten ist es nach 13 Umrundungen klar geworden, dass sie aufs Eingreifen von Gott angewiesen sind, wenn sie die Stadt erobern wollen. Und genau gleich geht es uns, wenn wir das Herz von einem Mitmensch mit dem Evangelium erobern wollen. Wie können wir jemandem Jesus näher bringen, wenn der allergisch ist auf alles, was mit dem Glauben zu tun hat? Wie können wir all seine Widerstände gegen den Glauben durchbrechen, wenn er uns nicht einmal zuhören will? Ein Herz, das von einer massiven Steinmauer umgeben ist, können wir mit menschlichen Methoden nicht knacken. Unmöglich. Auch unsere Überredungskünste führen dazu nichts. Es gibt keine todsichere Methode. Und darum sollen wir für diese Personen beten. Und das, wenn nötig, über x Jahre. Wenn Gott uns einen Mitmensch aufs Herz legt, dann will er, dass wir uns für diese Person im Gebet einsetzen. Jetzt könnte man ja denken, was nützt schon so ein Gebet? Was haben die Stadtumrundungen, die Israeliten, genützt? Nach jeder Umrundung der Stadt Jericho haben sie müssen feststellen, dass sie der Eroberung der Stadt keinen Millimeter näher gekommen sind. Nach 13 Umrundungen haben definitiv jeder begriffen gehabt, dass die Stadt nicht eingenommen werden kann, wenn nicht Gott persönlich eingreift. Und unser Gebet für die ungläubigen Menschen um uns herum führt uns an genau gleichen Punkt. Mit dem regelmäßigen Gebet allein kommen wir am Ziel nicht näher, dass sich jemand bekehrt. Wir wissen haargenau, dass rein nichts passiert, wenn Gott nicht selber eingreift. Und darum beten wir ja. Wir bitten Gott darum, dass er den Menschen, den wir für ihn bittet, persönlich berühren soll, dass ihm begegnen soll, dass er ihm seinen Widerstand durchbricht und er zum Glauben an Jesus kommt. Wir selber, wir sind zwar völlig hilflos und schwach, aber wir beten zu einem allmächtigen Gott und darum ist alles möglich und kann das Ziel führen. Nachdem ich ein paar Jahre lang für Sonja gebetet habe, haben wir in unserer Gemeinde einen Glaubensgrundkurs durchgeführt. Und ein kleines Grüppli von Interessierten hat sich auch bei uns zuhause getroffen. Und eine von diesen Interessierten ist doch tatsächlich die Sonja gewesen. Es hat mich fast vom Stängel gehauen, als ich realisiert habe, dass die Person, die ich schon jahrelang für sie gebetet habe, sich für den Kurs bei uns zuhause angemeldet hat. Und an dem ersten Kurstag habe ich sie dann auch zum ersten Mal gesehen. Und das hat mir dann echt Auftrieb gegeben, mit meinem Gebet für die Ungläubigen weiterzufahren. Weil ab und zu kommen einem schon ein bisschen Zweifel, was die Gebete eigentlich nützen, wenn sich so lange, über Jahre, einfach nichts bewegt. Aber machen wir es doch für die Israeliten, die gehorsam 13 Mal um die Stadt herumgezogen sind, ohne dass sie hinter den tieferen Sinn gesehen haben. Halten wir uns doch einfach an die Anweisungen, die Gott uns gibt, und beten wir doch weiter. Mit dem unermüdlichen Gebet können wir Gott beweisen, dass uns an den Personen, die wir für uns beten, wirklich etwas gelegen ist. Und mit unserem Gebet beweisen wir, dass wir uns auch ganz auf die Allmacht von Gott verlassen, weil wir realisiert haben, dass wir es selber nicht machen können. Und eins darf man nicht vergessen. Wenn wir für eine bestimmte Person regelmäßig beten und darum ringen, dass der Mensch zum Glauben kommt, dann ist das Anliegen bei Gott noch viel, viel grösser. Gott würde alles dafür tun, dass der Mensch zum Glauben kommt. Was heisst da? Er würde alles dafür tun. Er hat schon alles da für den Menschen. Mehr kann man gar nicht machen. Er hat das Leben von seinem Sohn Jesus Christus geopfert. Er hat das Liebste dafür eingesetzt, dass Menschen können zum Glauben kommen können. Und wenn man also dafür betet, dass jemand zum Glauben kommt, dann beten wir ganz im Willen von Gott. Vielleicht noch die Frage, wie lange sollen wir für jemanden beten, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat? Ich glaube, dass wir da unterscheiden dürfen. Ich mache es so. Für die Personen, die mir nahestehen, wie Verwandte, Nachbarn, Freunde, für die kann ich nicht einfach aufhören beten. Für die bete ich ein Leben lang oder einfach so lange, bis sie zum Glauben kommen. Wenn es aber Personen sind, wo ich einmal eine kurze Zeit mit ihnen zu tun hatte, die getraue ich mich auch wieder auf die Seite zu legen, wenn ich sie zum Auge aus verliere. Und das ganz im Vertrauen darauf, dass Gott die Person jemand anderem aufs Herz legt. Jetzt, die Israeliten sind also am siebten Tag siebenmal um die Stadt Jericho umgezogen. Und nach der siebten Umrundung war dann der ganz grosse Moment da gewesen. Ich lese den Vers 20. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt. Die sieben Priester, die unmittelbar vor der Bundeslade gelaufen sind, die haben jetzt die Personen geblasen. Und zwar so fest, wie sie nur haben können. Die Bundeslade war ja bei all diesen Stadtumrundungen immer dabei gewesen. Und das hat den Krieger gezeigt, dass Gott immer zmitzt unter ihnen ist. Der Lärm von diesen sieben Posaunen hat am israelitischen Heer den Sieg von Gott verkündet und ihnen gesagt, dass die Stadt so gut wie ihnen bereits gehört. Und darum haben jetzt alle Israeliten miteinander ein grosses Geschrei angestimmt. Damit haben sie ausgedrückt, dass sie überzeugt sind, dass Gott jetzt eingreift und handelt und ihnen den Sieg über die Stadt schenkt. Dass es jetzt so weit ist, dass die Stadt wirklich ihnen gehört. Das Geschrei war ein Kriegsschrei, das die Verteidiger vermutlich zu Tod verschreckt hat. Es ist gleichzeitig aber auch ein anhaltender Lobes- und Jubelschrei gewesen zur Ehre von Gott. Es hat jetzt da fast so ausgesehen, wie wenn die Mauer wegen dem Schall von der Posaune und wegen dem Kriegsgeschrei eingefallen wären. Aber so war es nicht gewesen. Gott selber hat eingegriffen und hat die Mauer zum Umkehren gebracht. Der Rest war für die Israeliten eine kleine Sache. Da hat es keinen Widerstand gegeben. Sie haben die Stadt praktisch ohne Widerstand können erobern. Kampflos. Die sieben Stadtumrundungen am siebten Tag, die deuten auf den optimalen Zeitpunkt hin. Nämlich auf den Zeitpunkt, wenn für Gott Zeit erfüllt ist. Denn wenn eine Person, wo wir schon so lange für die Person gebetet haben, einen entscheidenden Schritt auf Jesus zumachen will. Gott bestimmt den Zeitpunkt und sorgt dafür, dass die Widerstände dann zusammenbrechen. Wir müssen einfach bereit sein, wenn es dann so weit ist. Es gibt ja eigentlich kaum etwas Schöneres, wenn jemand, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat, von sich aus zu uns kommt und mehr will über den Glauben wissen. Das ist dann das Zeichen, dass die Mauern definitiv am Einstürzen sind. Und dann darf man ruhig auch im Inneren, im Stillen, ein Kriegsschrei anstimmen, respektive ein Lob- und Jubelgeschrei, weil man wissen, dass es jetzt losgeht. Dass Gott die Person offenbar persönlich berührt hat. Dass das Herz von dieser Person den Widerstand aufgegeben hat und jetzt offen ist für das Evangelium. Und dann darf man dafür rechnen, dass der Heilige Geist uns die richtigen Worte eingibt für das Gespräch, wo jetzt kommt. So, dass wir die Person wirklich näher zu Jesus anführen können. Und genau so, wie Gott das Herz von einer Person überwunden hat, ist es auch Gott, der jetzt weiter an dem Menschen schafft. So lange, bis er das ganze Evangelium wirklich begriffen hat und bereit ist, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Bei der Sonja ist der optimale Zeitpunkt am zweitletzten Kussabend da gewesen. An dem Abend ist es wirklich ihr Wunsch gewesen, den Schritt zu machen. Und Esther, meine Frau und sie haben sich dann in das Zimmer zurückgezogen und Sonja hat tatsächlich ihr Leben Jesus anvertraut. Und für mich ist das ein Moment vom Triumph gewesen. Es war nicht mein Triumph, aber es war der Triumph von Gott, weil er es gemacht hat, nicht ich. Und darum gehört alle Ehre, wenn sich dann jemand bekehrt, wirklich Gott. Das Gebet für unsere ungläubigen Mitmenschen, die wir um uns herum haben, ist etwas ganz Wichtiges. Das braucht aber Zeit, Kraft und Geduld. Und auch ein bisschen ein Durchhaltevermögen, bis es wirklich so weit ist, bis sich etwas bewegt. Das kann manchmal ganz lang gehen. Aber gibt es etwas Grossartigeres, als wenn jemand Jesus in sein Leben aufnimmt und zum Glauben kommt? Und gibt es etwas Befriedigendes, als wenn wir unseren kleinen Beitrag dazu dürfen leisten? Besser können wir die Zeit, bis Jesus wiederkommt, gar nicht ausfüllen. Ich finde es wichtig, dass wir uns sehr bewusst sind, dass Jesus jederzeit könnte wiederkommen. Auch wenn Christ jetzt schon seit 2000 Jahren auf das Ereignis wartet, Irgendwann ist es dann mal so weit. Es könnte wirklich auch in unserer Zeit passieren. Die Erwartungshaltung ist wichtig und hilft uns in zweierlei Hinsicht. Erstens mal auf der einen Seite, dass wir einfach die Notwendigkeit einsehen, für unsere ungläubigen Leute um uns herum zu beten. Dass wir darum ringen, dass sie noch zum Glauben kommen, bevor Jesus kommt. Dass wir begreifen, dass die Zeit drängt und dass wir die ausnutzen sollten. Und das Zweite, was aus dieser Erwartungshaltung herauswächst, das ist die Vorfreude auf die Begegnung mit Jesus. Eine Freude, die sich positiv auf unser ganzes Glaubensleben auswirkt. So, dass Menschen um uns herum merken, dass wir etwas haben, wo sie nicht haben, wo ihnen fehlt. Etwas, wo sie neugierig macht, wo sie zum Nachdenken anregt und wo sie offen macht für das Evangelium. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, die Geschichte von Jericho, von dieser Eroberung, zeigt uns, was du für ein Gott bist. Etwas, was unmöglich war, hast du möglich gemacht. Und die Mauern sind gefallen, die Stadt können erobert werden. Und ich glaube, der Vergleich trifft einfach zu, dass wir Menschen um uns herum haben, die Mauern haben um ihr Herz herum, dass das Evangelium keine Chance hat, da durchzudringen. Und wir haben viele von diesen Mitmenschen haben wir echt gern und würden uns wünschen, dass sie noch zum Glauben kommen. Und da fehlen uns Mittel, dass wir sie können überschwätzen oder zwingen oder so. Es würde gar nichts bringen. Wir sind darauf angewiesen, dass du eingreifst und dass du uns Geduld gibst, durchhalten willst, dass wir für die Menschen beten. Und haben wir Glauben daran, dass du jedes Herz kannst erobern, so anrühren, dass es zur Vernunft kommt, dass die Augen offen hat, das Herz offen hat und dass es das Evangelium kann erfassen. Und wenn wir so ohnmächtig dem gegenüber sind, umso mehr glauben wir an dich, dass dir nichts unmöglich ist, dass du alles kannst. Wir vertrauen auf dich und Herr, wir wollen weiter daran arbeiten, dass du uns kannst brauchen und einsetzen am richtigen Ort, dass Leute zum Glauben kommen, um uns herum. Danke, dass du uns da hilfst und dass das Ganze auch in deinem Sinn ist, deinem Willen entspricht. Amen.